Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, deinem Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, wenn Sie mögen, was wir hier so machen, dann lassen Sie uns gerne ein Abonnement und ein Like da. Wir haben heute hier einen herausragenden Gast, und zwar Michael Deutmeier. Hallo.
Hallo, Herr von Rosen.
Herr Deutmeier, Sie sind Geschäftsführer bei EAS Batteries GmbH. Sie sind Teil der Monbat Group, einer der führenden europäischen Batteriehersteller für Lithium-Ionen-Hochleistungszellen. Ja, liebes Publikum, wir sprechen heute über europäische Verteidigung, ganz konkret über batteriebetriebene Rüstungsgüter. Ich glaube, wir kommen in diesem Podcast jetzt nicht mehr drum herum, wenn wir mal in die Ukraine schauen. Herr Deutmeier, ich falle jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus. Brauchen wir die deutsche heimische Zellfertigung für die deutsche Rüstung?
Die Nutzung von Lithium-Ionen-Batterien in Rüstungsgütern nimmt ständig zu. Ich kann im Laufe des Podcasts dazu einige Beispiele geben. Und zurzeit werden all diese Batterien, die dort zum Einsatz kommen oder dafür entwickelt werden, assembliert auf Basis asiatischer Zellen, größtenteils sogar chinesischer Zellen. Und es besteht fast überhaupt keine Kapazität in Europa, geschweige denn in Deutschland, im Verteidigungsfall diese Zelllieferungen durch eigene Produktion zu ersetzen. Also dort haben wir eine ganz offene Flanke und dort ist Eile geboten, entsprechende Kapazitäten aufzubauen.
Vielleicht mal für unser Publikum, in welchen Rüstungsgütern stecken denn heutzutage schon überall Batteriezellen drin? Das ist ja nicht seit gestern erst irgendwie State of the Art. Funker beispielsweise haben ja schon vor vielen Dutzenden Jahren damit gearbeitet. Aber es gibt eben auch Lithium-Ionen-Batterien, da braucht man die neuesten Entwicklungen heutzutage. Also geben Sie mal einen Überblick, wo stecken denn Batterien überall drin?
Also Batterien stecken natürlich in allen möglichen Landfahrzeugen schon drin und schon seit längerem. Allein als Starterbatterie, Bleisäure-Batterien stecken drin in den deutschen U-Booten speziell. Auch hier stellt man gerade um auf Lithium-Ionen-Technologie. Batterien stecken aber auch in Schiffen drin, um die Leistungsspitzen aus dem Bordnetz zu nehmen. Und Batterien stecken in jedem Flugzeug drin, jedem Hubschrauber, auch jedem Startergerät für Hubschrauber. Und natürlich ganz neu auch in den eVTOLs, bemannt oder auch unbemannt. Gerade bei letzteren ist man eben auch auf die Lithium-Ionen-Technologie angewiesen, weil sie noch ausschließlich hier die entsprechende gravimetrische Energiedichte bekommen, die sie benötigen, damit diese Geräte auch in der Luft bleiben.
Ja, sprechen wir mal ganz konkret über Drohnen beispielsweise. Da würde es ja naheliegen zu sagen, wir brauchen für unsere Drohnen aus Deutschland dann auch die Zellfertigung, also quasi ein Absicherungsargument, dass wir im Zweifelsfall, wenn es mal zu einem Konflikt käme, Gott bewahre, dass das nicht passiert, aber falls es dazu käme, dass wir quasi die deutschen Zellen für deutsche Drohnen verwenden können. Ist das das alleinige Argument?
Das ist auf jeden Fall nicht das alleinige Argument, aber das ist ein wichtiges Argument. Man sieht ja, dass bemannte und unbemannte Flugzeuge oder Fluggeräte immer wichtiger werden. Und diese Zellen, die man dort einsetzt, sind auch keine Zellen, die man von einem normalen Massenhersteller bekommt. Die Kapazitäten, die gerade in Europa versucht werden aufzubauen, immer wieder gehen ja diese Unternehmen pleite. Das sind Zellen, die haben einen Fokus auf den Massenmarkt wie Automobil oder auch andere Anwendungen, sind aber für solche Anwendungen komplett ungeeignet, haben die falschen Größen, die falsche Chemie und die falschen Energiedichten. Und da bedarf es einer spezialisierten Produktion oder einer spezialisierten Zellchemie, teilweise auch einer spezialisierten Zellformats. Und da gibt es einige Nischenhersteller, aber bisher noch keine richtigen Größenordnungen in Europa, geschweige denn Deutschland, sondern eben nur in Asien. Und das ist einer der Bereiche, in den man jetzt sehr zügig investieren sollte, um eine, ich sag mal, Wertschöpfungskette zu schaffen, die wirklich zumindest in einem NATO-Land stattfindet.
Dann frage ich mal die Frage dieses heutigen Podcasts. Stellen wir uns jetzt mal vor, wir haben irgendwann mal einen Konflikt hier in Mitteleuropa. Wir brauchen ziemlich schnell Zehntausende, Hunderttausende Lithium-Ionen-Batterien für unsere Drohnen. Welche Firmen in Deutschland können das?
Sie können natürlich die bestehenden Produktionskapazitäten, die sich gerade vorsichtig bei BMW bilden, in Parching oder bei Cellforce, der Porsche-Tochter in Süddeutschland, oder auch bei Powerco, umwidmen zur Produktion anderer Zellformate. Es gibt eben schon Beschichtungsanlagen, Formationsanlagen, aber dort müssen Sie eben die Zell, Formate ändern. Das bedarf komplett neuer Fertigungsstraßen. Dort ist der Aufbau einer neuen Fertigungsstraße, hat einen Vorlauf von mindestens 2 Jahren. Und die dort eingesetzten auch Produktionsmaschinen, Technologie, kommt ebenfalls aus Asien. Dort hat man es bis heute nicht geschafft, eine europäische, ich sag mal, Beschaffungskette aufzubauen oder zu unterstützen. Und dummerweise sind diese auch mit europäischen Fördergeldern oft entwickelten Kapazitäten ebenfalls ausgestattet mit asiatischen Maschinen und nicht mit europäischen. Cellforce macht hier eine löbliche Ausnahme. Die haben ausschließlich auf größtenteils deutsche Maschinenbauer gesetzt. Aber denen wird eben kaum eine Chance gegeben, sich in diesem Markt zu etablieren, weil eben die Asiaten dort preislich und teilweise technisch noch die Nase vorne haben. Und man ist den deutschen Maschinenbauern nicht erlaubt, dort die Zeit zu geben, entsprechend aufzuholen und auch zu überholen, was auf jeden Fall möglich wäre. Aber es bedarf einer vernünftigen Investitionsstrategie und auch Marktabsicherungsstrategie. Und das ist bisher nicht umgesetzt worden.
Diese Absicherungsstrategien, die werden natürlich dann immer wichtiger, wenn man vielleicht antizipieren könnte, dass die Amerikaner nicht mehr so kooperieren, wie sie das in der Vergangenheit getan haben, oder auch chinesische Exportbeschränkungen irgendwie immer präsenter werden. So ganz grundsätzlich, halten Sie viel von der Strategie, die die Bundeswehr oder die Verteidigungsministerien in Europa jetzt umsetzen? Ist Ihnen das genug?
Also was ich erkenne, ist, dass das natürlich jetzt mehr Geld reinfließt in die Rüstungsindustrie, wobei es schwer zu verstehen ist, dass die, ich glaube, 400 Milliarden sind es ja europaweit, ganz grob gesprochen, die dort jedes Jahr investiert werden, wo die denn alle landen. Wenn man jetzt immer noch Angst haben muss vor der Bedrohung Russlands, die mit 150 Milliarden da ja eben nur einen kleinen Anteil von investieren und anscheinend immer noch besser gerüstet sind als wir. Welche Strategie das jetzt im Bereich der Zellproduktion, ich sag mal, welche Strategie dort gerade verfolgt wird, ist mir nicht klar. Heißt nicht, dass es die nicht gibt, aber ich bin da nicht informiert. Ich sehe nur jetzt einen zunehmenden Bedarf an Zellen und auch an Gesprächen, die wir führen mit verschiedenen Unternehmen aus diesem Bereich, die jetzt händeringend nach einer europäischen Zelllösung suchen, genau aus diesem Grund. Und gerade für unseren Kontinent, der jetzt in dem Bereich aufholen muss, ist der Markt für, ich sag mal, Rüstungsgüter ein ganz interessanter Markt, weil dort kann man wirklich dann sich auch getrennt vom Weltmarktpreis entwickeln und den Unternehmen eine Chance geben, auch erstmal mit etwas höheren Produktionskosten Gewinne zu machen und auch langfristig zu investieren und zu wachsen, um schlussendlich dann auch an die an das Kostenniveau der Asiaten heranzukommen, was man aber nie erreichen wird, aber zumindest Kapazitäten aufzubauen und damit die Versorgung abzusichern. Und die Chance, die sollte jetzt erkannt werden und auch unterstützt werden.
Ja, trotzdem haben wir im Vorgespräch ja auch besprochen, dass das nicht so ganz einfach ist, Stichwort Bürokratie, Stichwort Ausschreibung seitens der Verteidigungsministerien. Stellen Sie an dieser Stelle gerne mal EAS Batteries, Ihr Unternehmen, vor. Welche Produkte produzieren Sie da so?
Ja, also wir haben ein Geschäftsmodell, das basiert auf verschiedenen Teilgeschäften. Also ein Geschäft, was wir haben, ist die Produktion eigener hochleistungsfähiger und sehr robuster Lithium-Eisenphosphat-Zellen von 15 bis 50 Amperestunden. Alles basiert auf einem zylindrisches Zelldesign mit diesem Tabless Contacting, wie Tesla es ja auch schon gezeigt hat, ist aber unser Patent, nicht von Tesla. Und wir haben auch für BMW vor 4 Jahren deren neuen 46 Rundzellformat mitentwickelt und die auch werden auch jetzt unter unserer Lizenz gefertigt von asiatischen Massenproduzenten. Also da haben wir eine Menge Erfahrung und unsere Zellen sind dafür bekannt, dass sie eben eine sehr hohe Leistungsdichte haben, also viel PS würde man sagen, und auch sehr lange zyklen und sehr sicher sind. So, und das ist also ein Geschäft und diese Zellen werden jetzt auch vermehrt nachgefragt. Nicht in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern außerhalb Deutschlands, in Europa und auch in Nordamerika. Auch unter anderem für Rüstungsindustrie, weil sie eben so zuverlässig, sicher sind und leistungsstark und eben aus dem NATO-Land kommen. Also die haben das schon erkannt. In Deutschland, wie gesagt, wurden wir proaktiv noch nicht angesprochen. Wenn wir proaktiv die entsprechenden Verantwortlichen angesprochen haben in der Vergangenheit, gab es eben kein Budget, um dort Zellen oder passende Batterielösungen zu entwickeln, die wir vorgeschlagen haben, wie zum Beispiel die Entwicklung einer NATO-Standardbatterie, die sogenannte 6T, vergleichbar mit einer Starterbatterie für ein Auto, nur etwas größer, hat ein Standardformat, hat eine Standardspannung. Da gibt es auch schon einige Lösungen am Markt, auch aus NATO-Ländern, auf Basis von Lithium-Ionen-Technologie. Die sind aber alle nicht so sicher, wie wir sie bauen könnten. Das wissen wir ganz genau. Die haben auch einen Verkaufspreis, der auch für uns hochinteressant ist. Aber die Entwicklungskosten können wir als kleines Unternehmen ja eben nicht stemmen und bräuchten da eben Zuarbeit. Und da hoffe ich jetzt, dass dort demnächst die Budgets da sind und wir da auch mitentwickeln können und im Endeffekt auch Kapazitäten aufbauen können.
Ja, da reden wir gerne gleich nochmal drüber, über diese 6T-NATO-Standardbatterie. Zurück zum Berliner Verteidigungsministerium. Warum, glauben Sie, haben Sie bisher noch nicht entsprechende Anrufe bekommen? Die Zeit drängt ja jetzt, das Geld ist da, war ja auch schon vor 3 Jahren da, ehrlich gesagt, mit dem Sondervermögen. 100 Milliarden Euro stand dafür zur Verfügung. Jetzt ist dieser Ukraine-Krieg schon 3 Jahre am Laufen. Entsprechend müssten doch da endlich Budgets fließen, also jetzt nicht nur zu Ihnen, sondern auch entsprechend Custom Cells oder Cellforce. Macht man da genug aus Ihrer Sicht?
Ich meine, es könnte alles schneller gehen, um das vorsichtig zu formulieren. Da steht man sich ja teilweise auch selbst im Wege. Da ist eben ein Apparat und eine Bürokratie aufgebaut worden, die schnelles Handeln anscheinend nicht zulässt. Ich bin mir sicher, dass viele, die dort beteiligt sind, es auch alle wollen, dass es schneller geht. Aber da bedarf es eben einer Reform, sodass auch Entscheidungen auf unterer Ebene getroffen werden können, dass man sich nicht 5-mal absichern muss wahrscheinlich. Keiner weiß, wer nachher überhaupt noch zuständig ist für was und keiner eine Entscheidung treffen kann. Und dann führt das eben zu Situationen des kompletten Stillstands. Und die Diskussion, die wir in der Vergangenheit hatten mit den betroffenen Behörden, wir haben immer viel Interesse gehört, auch technisches Interesse. Und auch immer wurde der Bedarf bejaht, den wir auch gesehen haben und auch, dass die Zeit drängt. Aber es passiert eben nichts.
Ja, jetzt wissen wir ja auch, dass die ersten Exportbeschränkungen von Seiten von China irgendwie umgesetzt werden. Das ist natürlich auch irgendwie unsere Angst, ehrlich gesagt, dass die Chinesen uns die neuesten Innovationen irgendwie vorenthalten. Halten Sie das für realistisch, dass irgendwann, dass die chinesischen Kampfdrohnen vielleicht an Russland geliefert werden und die Russen beispielsweise jetzt eine doppelte Reichweite dieser Kampfdrohnen realisieren können gegenüber unserer Technologie, die da so ein bisschen zurückhinkt? Ist das so ein Beispiel, wovor man Angst hat?
Ich würde gar nicht erst so weit gehen, dass die jetzt vielleicht Zellen bauen mit höherer Kapazität, als wir es könnten. Ich würde mal sagen, doppelt werden die nicht hinbekommen, höchstens 10-20% mehr, weil wir hier wissen schon, wie man sehr gute Zellen baut. Wie gesagt, ein weiteres Standbein, was wir haben, ist eher eben auch die Zellentwicklung für fremde Dritte und der Bau von Prototypenzellen für Startups. Das heißt, die allerneuesten Anoden- und Kathodenchemien landen hier bei uns auf dem Tisch. Und wir bauen Zellen wirklich mit den neuesten Materialien, die kommerziell noch gar nicht verfügbar sind. Insofern wissen wir schon, wie das geht. Aber wenn Sie in Größenordnung dann mal die entsprechenden Aktivmaterialien kaufen möchten, ich sag mal Graphit für die Anode, da beherrscht China den Markt zu 90%. Und selbst wenn Sie hier die Zellproduktionskapazitäten haben, ist das nächste Problem, was gelöst werden muss, die gesamte Beschaffungskette für die Zelle, wo auch China wiederum den Markt absolut dominiert. Und durch entsprechende Exportbeschränkungen selbst bestehende Produktionskapapazitäten in Europa, Deutschland auch wieder komplett stilllegen könnte, wenn man sich auch nicht darum kümmert. Darum wird sich teilweise schon gekümmert. Mittlerweile ist beim Lithiumbereich, sieht man ja, dass mittlerweile Australien schon Chile abgelöst hat als größten Produzenten von Lithiumhydroxid. Und Ähnliches sollte eben auch im Graphitbereich und anderen wichtigen Rohstoffbereichen für diese Technologie geschehen, eben auch von Europa aus, um dort ein diversifiziertes, ich sag mal, Beschaffungsportfolio aufzubauen und sich auch darüber abzusichern.
Liebes Publikum, wenn hier China immer fällt, dann hoffen wir natürlich nicht, dass das zukünftig irgendwann mal ein Gegner oder so sein könnte, aber die Abhängigkeit ist schon relativ hoch, das muss man einfach ganz klar sagen. Herr Deutmar, jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal an diesem Narrativ so ein bisschen rütteln, dass wir das in Deutschland brauchen, dass wir vor allem die Zellfertigung in Deutschland bräuchten für diese Fälle, weil wir könnten ja theoretisch auch auf Partner wie Japan, Korea oder Taiwan irgendwie ausweichen. Insofern, da sind ja schon Alliierte irgendwo mit im Boot. Das ist ja nicht nur China, oder?
Also die weltweite Zellproduktion wird von China dominiert mit 60-70%. Die Produktion wichtiger, speziell Anodenmaterialien, 80-90%. Der Zugang zu seltenen Erden, die wir bei unserer speziellen LFP-Chemie jetzt nicht benötigen, aber andere benötigen das, ist auch sehr hoch. Und Japan und Korea haben noch eigene Zellproduktionskapazitäten, speziell Südkorea. Die Frage ist, haben die was übrig für uns? Speziell im militärischen Bereich sind sie mit der Lithium-Ionen-Batterie jetzt in U-Booten drin. Speziell unbemannte U-Boote sind ja jetzt auch ein ganz großes Wachstumsfeld. Das wird oft übersehen im gesamten Drohnenbereich, im gesamten Bereich auch jetzt bei hybridelektrischen Fahrzeugen, Landfahrzeugen und eben auch im Space- und Aerospace-Bereich. So, also fast in allen Bereichen, wo sie da unterwegs sind, brauchen sie diese Zellen. Und all diese Zellen haben verschiedene Chemien, haben verschiedene Zellformate, haben verschiedene Größen, verschiedene Spezifikationen. Da können sie auch nicht mit einer Zelle alles abdecken. Im Gegenteil, sie brauchen da zig verschiedene Chemien und Zellen und teilweise sogar Produktionstechnologien. Also es ist komplex. Und wie gesagt, wenn man dort entsprechend das aufbaut und ausbaut, würde es eben auch die Produktionskapazitäten für zivile Anwendungen ermöglichen und auch dort reinzuwachsen, sodass wir eben unsere Abhängigkeit dort massiv reduzieren könnten.
Dann konzentrieren wir uns trotzdem nochmal auf diese Drohnen. Die sind ja so präsent, wenn man mal den Ukraine-Krieg dort beäugt. Die Frage ist im Raum, hat das einen Security-Aspekt, dass Drohnenhersteller auch gerne die Produktion der Zellen gerne im besten Falle überblicken würden?
Der große Vorteil einer Lithium-Ionen-Batterie mit einem entsprechenden Batterie-Management-System ist ja, dass sie ständig die Qualität und den Zustand des Systems damit überwachen können. Das ist ja einer der großen Vorteile. Und da sehe ich weniger das Problem. Also Zellen kann man einen sinnvollen, sag mal, Wareneingangscheck sozusagen unterziehen und schnell feststellen, ob man eine gute oder eine schlechte Zelle hat. Also dazu braucht man nicht unbedingt in die Produktion reinzugucken.
Dann gucken wir ganz kurz mal über den großen Teich zu den Amerikanern. Wissen Sie, wie die Amerikaner die Batteriefrage aus Verteidigungsgründen irgendwie behandeln? Gibt es da irgendwie einen ganz anderen Ansatz, wie die das machen?
Die haben das gleiche Problem wie wir auch. Die haben ja auch sehr beschränkte Kapazitäten und dabei noch einen viel, viel höheren Verbrauch als wir. Die führen ja auch öfter Krieg und sind auch dabei, Kapazitäten aufzubauen. Und wie gesagt, wir haben auch eben zunehmend Kunden aus den USA, die auf unsere Zellen setzen. Einmal, weil sie qualitativ auch nichts Besseres finden und weil sie eben nicht aus Asien kommen. Und wir bekommen jetzt auch mehr und mehr die Anfragen aus den USA in dieser Richtung. Immer wieder verknüpft mit der Frage, nicht nur, dass wir die Zellen produzieren, sondern woher wir denn unsere Aktivmaterialien beziehen und ob auch die nicht aus Asien, speziell China, kommen. So. Die denken eben die ganze Wertschöpfungskette wirklich zu Ende. Und speziell was unser eigenes Zellportfolio angeht, also nicht die Prototypenzellen, die wir für fremde Dritte entwickeln, ist es so, dass alle Materialien, die wir da einsetzen, ja vollumfänglich eben aus Europa kommen.
Das ist ja Wahnsinn. Stellen Sie es gerne mal vor, wo diese Komponenten für Lithium-Ionen-Batterien denn tatsächlich zu Hause sind. Woher bekommen Sie die? Ich dachte immer, das wäre fast unmöglich, die in Europa komplett herzustellen.
Unsere gesamte Stückliste gebe ich natürlich nicht preis, aber der Lieferant für das Lithium-Eisenphosphat sitzt in Thüringen. Die Lieferanten für die Ableiter sind ebenfalls aus Europa. Die Elektrolyte beziehen wir aus Deutschland. Das ist alles möglich, weil die Mengen, die wir hier verarbeiten, ja noch sehr klein sind. Die Preise für unsere Zellen sind sehr hoch. Wir können eben auch, wir müssen nicht immer nach dem letzten Euro schauen oder Eurocent bei der Beschaffung und können uns wirklich darauf konzentrieren, hochwertige Materialien zu kaufen, die auch etwas teurer sind. In Asien ist immer alles günstiger. Aber das ist für uns nicht notwendig und deshalb haben wir eben halt eine Zelle, die komplett hier in Europa dann auch gebaut wird. Wenn wir unsere Zellproduktion jetzt vergrößern wollten von heute auf morgen, wir reden hier bei unserer Kapazität von 15 Megawattstunden, das ist nichts, ja. Aber sagen wir mal, auf mehrere Gigawattstunden könnten wir das schon nicht mehr anbieten. Dann könnte unser Kathodenmateriallieferant nicht mehr liefern und wäre, ich sag mal, an seiner Leistungsgrenze. Das Gleiche gilt auch fürs Anodenmaterial.
Dann gucken wir an dieser Stelle mal nach Brüssel. Gibt es da Ansätze von Seiten der Europäischen Union, wie man die Batteriefertigung als Thema der nationalen Sicherheit irgendwie deklarieren könnte und vielleicht gemeinsam so eine Art Batterie-Airbus oder so finanzieren könnte, um dann tatsächlich die europäische Batteriefertigung zu realisieren? Ist das Thema da mal gewesen?
Ich bin ja ein großer Fan des EEGs gewesen, des Energieeinspeisegesetzes. Schön, dass ich so einen langen Bogen schlage, aber nur einfach, um das zu erklären. Dort hat man eben gesagt, wir fördern nicht jetzt irgendwelche Windturbinen oder Solaranlagen. Keine Ahnung, wie die Leute, wo die Gelder wandern und wie effizient das ist. Nein, wir fördern einfach die Produktion erneuerbarer Energien und geben einen gewissen Preis für gewisse Herkunft der erneuerbaren Energien. Das waren 50 Cent und noch mehr pro Kilowattstunde PV und mehr für und ein bisschen weniger für Wind und so weiter. Und passt das im Endeffekt an die Kostensituation an. So, und wenn Sie einem Produkt einen Markt anbieten, ja, der vernünftig bepreist ist und wo Unternehmen dann sehen, okay, ich investiere, ich werde damit Geld verdienen, das lohnt sich, der Markt ist abgesichert für die nächsten 10, 20 Jahre, dann setzen sie unglaubliche Kräfte in Bewegung, dann werden Firmen und Unternehmen gebaut, hocheffizient, extrem schnell, ohne langes Genehmigungsverfahren oder warten auf Zusage einer Förderung oder sonst was. Und dann wird da reingeliefert und produziert und dann kommt die Lärmkurve, entwickelt sich dann und dann kann man so eine Kapazität aufbauen. Aber hier läuft es eben umgekehrt. Hier gibt man viele Gelder, um erstmal in eine Fabrik zu investieren, die, wenn sie dann hochläuft und irgendwann mal produziert, immer noch doppelt so teuer ist wie die Produkte aus Asien. Und die Chinesen speziell haben eben da 10 Jahre Vorsprung und der hat denen auch Geld gekostet. Und genau das Geld muss man hier auch investieren. Wenn man das nicht bereit ist, wird man es einfach nicht schaffen. Und wenn man im ersten Schritt sich dann aber auf einen Markt beschränkt, der eben heißt Rüstungsgüter, wo man sagt, gut, wir werden jetzt die nächsten Jahre 10 bis 20 Gigawattstunden Kapazität für Feldlager ausschreiben, aber die müssen komplette Wertschöpfungskette aus Europa kommen, mit den Maschinen, die es produzieren, aus Europa kommen. So, dann werden die Maschinen produziert, dann werden die Kapazitäten aufgebaut, dann werden die Anoden-, Kathodenmaterialien hier produziert und dann läuft die Sache an. So würde ich mir das vorstellen, so würde das funktionieren. Das muss eine konzertierte Aktion sein. Man muss sich darauf verlassen können. Es bleibt immer noch ein Wettbewerb. Es können immer verschiedenste Unternehmen dann daran teilnehmen, aber immer zu Konditionen, die eben gewinnbringend sind. Das könnte noch die letzte Chance sein, für uns in Europa in diesem Markt Fuß zu fassen. Ansonsten, wenn man es rein wettbewerbtechnisch sieht, ohne entsprechende Unterstützung, sind wir, und dann auch bei der entsprechenden, Währungspolitik der Asiaten, haben wir keine Chance.
Herr Deutmeier, jetzt reden wir mal über die Beschaffungsstrategie der Bundeswehr. Da passiert offenbar ganz, ganz viel. Ich habe mir wirklich meinen Hintern abtelefoniert in den letzten Monaten und Wochen. Ich habe versucht, mit dem Verteidigungsministerium zu sprechen. Ich habe versucht, mit dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr zu sprechen, kurz BEIN-BW, genau. Dann habe ich auch mit der Wehrtechnischen Dienststelle 41, WTD 41, gesprochen. Kurzum, ich glaube, ich habe noch nie so viele telefonische Absagen kassiert, wie hier bei dieser Thematik. Keiner wusste so richtig, wer da zuständig ist. Andererseits kann ich mir natürlich vorstellen, gab es sehr gute Gründe, warum man mir nicht sagen wollte, was die Batteriestrategie der Bundeswehr in Bezug auf Beschaffung gerade so macht. Was sind Ihre Erfahrungen mit dieser Beschaffungsstrategie der Bundeswehr? Geht das wirklich gerade so drunter und drüber oder passiert da vielleicht im Geheimen deutlich mehr, als man so mitbekommt?
Die Bundeswehr wurde die letzten 10, 15 Jahre komplett kaputt gespart. So, es gab also keine Bewegung, keine neuen Entwicklungen groß, es wurde immer nur Budgets gestrichen, brauchen wir nicht, machen wir nicht, gibt kein Geld. Und das hat auch, denke ich mal, zu einer Menge Frustration geführt in den entsprechenden Bereichen und die war meines Erachtens ja auch zu spüren. Wie gesagt, die Leute sind gut ausgebildet, die alle wissen alle, wovon sie sprechen, sind wirklich Spezialisten dabei. Aber dann haben sie kein Budget, mal ein paar Zellen bei uns zu bestellen, um die mal zu testen und wirklich zu sehen, wie gut die sind. So. Und das empfand ich für die Leute im Endeffekt auch extrem frustrierend und demotivierend. Und das ist dann nachher eben auch das, was man dann zurückgespiegelt bekommt, Stillstand, kompletter Stillstand. Jetzt hoffe ich stark, wo man sich bewusst ist, dass man auch technisch jetzt einen großen Entwicklungsschritt machen muss, dass man sich absichern muss von der kompletten Beschaffungskette her. Die muss komplett europäisch sein in Zukunft, gerade in diesem extrem wichtigen Bereich der Zelle. Batterien können alle bauen. Es gibt ja schon viele Batteriebauer, alles kein Problem. Aber die Zelle und den Bau der Zelle und die Beschaffung der Grundmaterialien, das ist das große Thema. Das kommt vielleicht langsam überall an. Und jetzt, glaube ich, ist man gerade in einer Phase, wo man sich die Karten neu legt, guckt, wie viel Geld gibt es. jetzt haben wir Geld, jetzt können wir auch über eine Strategie sprechen. Was hilft eine Strategie, wenn sie kein Geld haben? Ja? Ich glaube, man hat gar nicht mehr über Strategien nachgedacht, weil es eben kein Geld gab. So, das sieht jetzt anders aus. Wir haben da auch schon was angestoßen, speziell das Clip war da sehr aktiv, dankenswerterweise. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt.
Dann reden wir mal wieder über die Drohnen. Das ist so für mich ehrlich gesagt das haptischste Beispiel, warum die Bundeswehr jetzt über Batterien nachdenken sollte aus heimischer Produktion. Ich habe dazu mit der wehrtechnischen Dienststelle 41 in Trier gesprochen. Da werden offenbar Batterien getestet, die von der Bundeswehr in Zukunft in hoher Stückzahl dann eingekauft werden soll. Ich habe immer noch nicht verstanden, Herr Deutmeier, warum müssen die denn jetzt alle standardisiert sozusagen eingekauft werden? Auch die NATO-Zelle. Warum muss das standardisiert sein? In der Realität ist es doch wahrscheinlich eher so, dass der Hersteller von Drohnen jetzt einfach mal 1.000 oder 10.000 Stück bestellt und die quasi sozusagen als Gerät hingeliefert werden. Warum muss denn die Bundeswehr jetzt noch sicher gehen, dass die Zelle einer Standardisierung entspricht? Das habe ich noch nicht verstanden.
Natürlich macht es Sinn, wehrtechnisch gewisse Produkte zu standardisieren. Was jetzt Batterien angeht, ist eine Standardisierung oft sinnvoll. Dann brauchen Sie eben nur ein Produkt vorzuhalten auf Lager und können das in verschiedenen Anwendungen eben einsetzen. Und oft ist es ja die Beschaffung und Logistik, die den Kampf vorne entscheidet und dass Sie eben schnell Sachen auch reparieren können, austauschen können und in Bewegung halten. Die 6T ist ja eben auch so ein Beispiel, das ist eben ein standardisiertes Produkt, was unter anderem Spannung und Größe und Form angeht und Kontaktierung. Und das ist ja auch alles sinnvoll.
Okay, Sie meinen aber jetzt nicht, dass man dieselben Zellen einsetzen könnte für sämtliche verschiedene Applikationen. Das ist nicht das, was Sie sagen.
Die Zellen zu standardisieren ist komplett sinnentleert, weil niemand Zellen nutzt. Alle nutzen Batterien, ja. Und wer was in seiner Batterie einbaut, das könnte an sich jeder selbst entscheiden. Auch die verschiedenen 6T-Lösungen im Bereich für Lithium-Ionen-Zellen haben auch alle verschiedene Zellen in den Batterien. Manche haben Rundzellen drin, manche haben Pouchzellen, manche haben mehr und manche haben weniger Zellen in verschiedener P-Parallel- und seriellen Verschaltung. Das bleibt dem Hersteller überlassen. Der muss nachher nur die Zertifizierung bestehen. Der muss draußen an der Batterie eben die 24 Volt anliegen haben und die Pole an der richtigen Stelle. So, und dann ist das Ding standardisiert, aber die Zellen, das entscheidet der Hersteller. Was jetzt Drohnen angeht, da haben sie eine ganz spezielle Applikation mit auch einem ganz speziellen Nutzungsmuster, eine sogenannte Badewannenkurve, gerade wenn es eVTOLs sind, also die senkrecht starten und vor allem senkrecht landen. Da haben Sie immer das große Problem, dass Sie bei der Landung, wenn Sie sozusagen schon am Ende der Kapazität der Batterie angekommen sind, sozusagen Sie haben nur noch 10 oder 20% Reserveenergie, müssen Sie immer noch senkrecht landen und das Landen und Starten, wo Sie eben nicht vertikal, horizontal unterwegs sind, sondern schweben, verbraucht unglaublich viel Energie. Ja? Denn diese Rotoren wirken wie Flügel, wenn sie sich durch die Luft bewegen, aber eben haben überhaupt keinen Auftrieb mehr als Flügel, wenn sie schweben. Und eine Zelle noch einen hohen Strom abzufordern, wenn sie schon fast am Ende ist ihrer Kapazität, das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und da brauchen sie eben ganz gewisse Zellen, ganz gewisse Chemien. Und da müssen eben auch Spezialzellen für gebaut werden und angewendet werden. Also da können sie eben gar keine Standardzelle einsetzen. Und dann haben sie halt Anwendungen, wo sie hohe Ströme benötigen oder andere Anwendungen, wo sie nur viel Energie benötigen, komplett andere Spezifikationen, komplett andere Elektroden, andere Chemien teilweise auch und teilweise auch anderes Zelldesign. Also je nach Anwendung müssen sie sich immer wieder eine optimierte Zelle definieren und da können sie nicht viel standardisieren.
Liebes Publikum, am Ende dieses Podcasts muss ich Ihnen sagen, natürlich ist das hier nur eine Absicherung gegen irgendwelche potenziellen Konflikte, die in Zukunft hoffentlich nicht passieren. Wir wollen hier überhaupt keinen Krieg herbeisehen oder so, aber trotzdem ist es uns sehr, sehr wichtig, diese Szenarien einfach mal zu besprechen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise, Herr Deutmeier, ganz, ganz toll. Liebes Publikum, schreiben Sie doch gerne mal in die Kommentare, was Sie davon halten, von der heimischen Batterieproduktion, Zellproduktion für die deutsche Rüstung. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen. Und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.